Meine Frau und ich, wir hatten im August das Vorrecht, ein paar Tage auf See zu verbringen, auf einem Schiff in Norwegen. War für uns eine wunderbare Erfahrung. Einige haben wahrscheinlich gelesen, dass es so Anfang August dort größere Unwetter gab, in erster Linie nördlich von Oslo. Wir haben davon nur am Rande etwas mitbekommen. Aber speziell war, als das Schiff, auf dem wir waren, den letzten Hafen anlaufen wollte. Ich habe ein paar Fotos dazu. Vielleicht löschen wir das Licht schnell ab hier. Danke. Man sieht hier das Schiff und es sollte eigentlich dort in ein eher schmales Hafenbecken einfahren. Oben sieht man da die Gangway, da war eigentlich die Idee, dass die Passagiere dort aussteigen. Und weil der Wind so stark war und das Schiff schräg gestellt hat, war das Schiff nicht in der Lage, aus eigener Kraft dort hineinzufahren. Man sieht, es steht schräg, auch hinten die Schraube oder die Motoren, die haben wahrscheinlich alles gegeben. Das Schiff hat mit zwei Motoren über 12.000 PS, zwei Bugstrahlrohre, zwei Heckstrahlrohre, aber das hat alles nicht ausgereicht. Und dann mussten sie wieder rausfahren. Zuerst hieß es, ja, wir versuchen woanders anzulegen, und dann hieß es ja, nein, wir brauchen Unterstützung. Und dann ist dann so ein Hafenschlepper nach einiger Zeit gekommen. Dort steht drauf Supporter, eigentlich eine schöne Bezeichnung, ein Unterstützer. Und dann hat man von diesem Hafenschlepper ein Seil rübergezogen. Wir sehen hier vier starke Wikinger, die ziehen da das dicke Tau rein, machen es an dem Schiff fest. Das war doch immerhin 120 Meter lang. Und dann hat dieser Supporter, dieser Hafenschlepper vorne am Bug das Schiff rumgezogen, damit es nachher gerade reinfahren konnte. Auch das war alles andere als banal, das hört sich einfach an in der Umsetzung, man sieht da die Wellen etwas, hat das doch vereinte Anstrengungen erfordert. Man sieht auch hier, die auf dem Schiff, die haben nicht einfach die Hände verschränkt, Arme verschränkt und gesagt, ja, der macht jetzt alles, sondern mit vereinten Kräften und Anstrengungen konnte man nachher hineinfahren. Und dann konnte das Schiff anlegen. Und die Passagiere konnten aussteigen. Manchmal passiert das im Leben, dass es nicht so schön ruhig im gewohnten Trott verläuft, sondern manchmal gibt es Situationen im Leben, da bläst der Wind etwas stärker und da stellt der Wind, je nachdem, mein und dein Lebensschiff etwas schräg oder quer, sodass wir aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, in die Richtung zu fahren, in die wir eigentlich wollen. Alle PS, über die wir verfügen, genügen nicht, um das Schiff auszurichten, weil der Wind einfach zu stark ist. Und das ist eine uralte Erfahrung der Menschen, dass es solche Situationen gibt. Und für mich ist dieser Hafenschlepper, dieser Supporter auch ein Bild für das, was Jesus den Menschen sein will. Und dazu lese ich einen Abschnitt aus Markus Kapitel 1. Zu dieser Zeit, und das ist die Zeit, in der Johannes der Täufer am Jordan aufgetreten war, zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser. In diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde er 40 Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel sorgten für ihn. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Kurz zu dem Zusammenhang. Wir haben kurz gelesen von Johannes dem Täufer, ein ganz spezieller Mann, der einen besonderen Auftrag hatte. Und er ist damals aufgetreten, er hat zu den Menschen gesprochen, wir würden vielleicht sagen, er hat gepredigt, und er hatte eigentlich keine besonders erfreuliche Predigt. Er hat den Leuten nicht gesagt, ihr seid so tolle Menschen und Gott liebt euch und Gott hilft euch, sondern er hat den Menschen relativ klar und deutlich gesagt, wenn ihr so weiterlebt wie bisher, dann werdet ihr ein riesiges Problem mit dem lebendigen Gott haben. Ihr müsst euer Leben ändern. Das hat er in einer fast nicht zu übertreffenden Klarheit gesagt. Und er ist nicht in die Städte gegangen, in die Zentren oder nach Jerusalem, hat sich nicht auf die Marktplätze gestellt, sondern wir lesen immer wieder, er war am Jordan, außerhalb der großen Zentren, jetzt nicht gerade in der Wüste, wo kein Mensch ist, aber am Jordan. Und das Spannende ist, es heißt, die Menschen kamen zu ihm. Und das Ganze ohne Radio, Fernsehen, Internet, Social Media und so weiter. Das heißt, das hat sich herumgesprochen von Mund zu Mund. Das hat sich herumgesprochen und die Menschen sind zu ihm hinausgegangen. Ohne Auto, Bus, Flugzeug, noch nicht einmal, man hatte noch nicht einmal Velos. Zu Fuß. Das hat sich herumgesprochen, die Leute sagten, da ist einer am Jordan, den musst du hören. Und wenn ich das so lese, dass die Menschen in Scharen zu ihm kamen, muss ich sagen, als einer, der immer wieder Predigten hält, da werde ich schon etwas neidisch. Auch damals war es ja so, ein frommer Jude ist am Sabbat in die Synagoge gegangen. Und ein Synagogengottesdienst, der dauert spürbar länger als unserer hier. Der hat ganz verschiedene Elemente, da wird aus dem Gesetz vorgelesen, da wird aus den Propheten vorgelesen, da wird gesungen und dies und jenes. Und ja, das war man so gewohnt. Da ist man hingegangen und ich kann mir vorstellen, die Leute sind nicht jedes Mal begeistert und zutiefst in ihrem Herzen angesprochen nach Hause gegangen. Viele sind einfach aus Gewohnheit gegangen in den Synagogengottesdienst. Aber hier, da ist keiner aus Gewohnheit gegangen. In einem Synagogengottesdienst, und das kann auch heute in jedem christlichen Gottesdienst passieren, da wird gesungen, da wird geredet. Und die große Gefahr ist, dass es hier reingeht und da wieder raus. Wie sagt man hierzulande so schön, Göschen Airolo. Aber bei dem, was Johannes gesagt hat, das ging hier rein und senkrecht nach unten. Es traf sie in ihrem Herz. Es heißt sogar römische Legionäre, und das waren wirklich tough guys, das waren hartgesottene Typen. Nicht so zart beseitet. Sogar die waren zutiefst betroffen und haben gesagt, hey Johannes, du hast recht, sag uns, was wir tun sollen. Sogar die. Und dann haben wir gelesen, Jesus kommt, Jesus von Nazareth, der Mensch gewordene Sohn Gottes, und er lässt sich auch taufen, die Taufe ein Zeichen dafür, dass Menschen sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Jesus brauchte das nicht und er lässt sich trotzdem taufen. Und dann steigt er aus dem Wasser wieder heraus und es heißt hier, er sah, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes kam auf ihn herab in Gestalt einer Taube. Der Geist Gottes manifestiert sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. An Pfingsten lesen wir davon, dass ein starker Wind kam, dass man Zungen wie von Feuer zerteilt gesehen hat, ein eher mächtiges Zeichen, eine mächtige Manifestation. Hier kommt er in Gestalt einer Taube herab. Nicht in Gestalt eines Adlers, das wäre ein majestätischer Vogel. Auch ein Greifvogel also hat durchaus etwas Aggressives, aber hier, er kommt in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Als ich heute Morgen im Zürcher Hauptbahnhof unten am Bahnhof stand, auf dem Perron, und gewartet habe auf die S-Bahn, war eine Taube dort auf dem Perron. Das ist jetzt wirklich ein harmloser Vogel, vor dem muss man keine Angst haben. Der Geist Gottes kommt auf ihn herab und dann ertönt eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich frage mich, wie viele Menschen sagen sich, das hätte ich auch gern mal von meinem Vater oder von meiner Mutter gehört. So richtig ins Gesicht und aus tiefem Herzen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es gibt, die sagen, ja, ich weiß schon irgendwie, dass mein Vater, meine Mutter mich gern hatten, aber es wäre schön gewesen, das einmal so expressis verbis zugesprochen bekommen zu haben. Und das spricht der Vater seinem Sohn hier zu. Und dann heißt es, gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Hier steht im Griechischen ein sehr starkes Wort. Also es ging jetzt nicht darum, oh, das ist so ein schöner Moment, jetzt bleiben wir noch hier. Der Geist trieb Jesus in die Wüste und die Wüste ist kein schöner Ort. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. In der Wüste kann man sterben. In der Wüste geht es wirklich um Leben und Tod. Am Tag sehr heiß, in der Nacht sehr kalt. Wir lesen auch von wilden Tieren dort. Hier geht es wirklich ums Überleben. Freiwillig geht man eigentlich nicht in die Wüste, denn in der Wüste bist du auch allein. Allein mit dir selbst. Wenn es gut geht, allein mit Gott. Und hier wird auch gesagt, Jesus begegnete in der Wüste dem Satan und wurde auf die Probe gestellt. Also das waren diese 40 Tage, das waren keine Ferien. Das war eine harte Zeit. Und dann kommt Jesus zurück. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis gesteckt, weil er auch sich erlaubte, dem König zu sagen, was er nicht richtig macht. Und das haben die Mächtigen je nachdem nicht so gern, wenn man ihnen das so öffentlich sagt. Und jetzt tritt Jesus auf und er sagt, Leute, ihr müsst verstehen, jetzt mit meinem Auftreten passiert etwas ganz Besonderes. Das ist ein Moment, der wurde Jahrhunderte zuvor angekündigt. Das ist ein Moment, der wurde Jahre und Jahrzehnte zuvor vorbereitet. Jetzt ist der Moment da. Jetzt sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, jetzt geht's los. Jetzt macht Gott etwas Besonderes. Das Königreich Gottes kommt in Jesus auf diese Erde und jetzt kommt in die Dynamik dieser Welt etwas Neues hinein. In den gewohnten Trott der Menschen kommt etwas Neues hinein. In die Stürme des Lebens kommt etwas Neues hinein, durch Jesus. Und wir lesen auch bei Jesus, es war ähnlich wie bei Johannes dem Täufer, die Menschen sind zusammengeströmt. Sie sind gekommen, stundenlang gelaufen, haben ihm stundenlang zugehört. Es ist hier reingegangen und senkrecht nach unten in ihr Herz. Sie haben sich gesagt, jetzt gehe ich schon so viele Jahre Sabbat für Sabbat in den Synagogen-Gottesdienst, aber was der sagt, das ist ja etwas anderes. Das ist ja etwas anderes. Und Jesus hat die Menschen so herausgenommen aus ihrem gewohnten Trott, er hat sie herausgeholt aus den Stürmen ihres Lebens und hat ihnen eine neue Ausrichtung gegeben. Wir lesen das hier auf sehr eindrückliche, fast drastische Weise. Simon und Andreas, Jesus geht und sagt, hey Leute, lasst eure Netze liegen, folgt mir nach. Das Leben eines Fischers verlief auch schön. In einem gewohnten Trott, man ist abends mit dem Boot rausgefahren auf den See Genezareth, hat über Nacht die Netze ausgeworfen, sie irgendwann reingeholt. Wenn es gut ging, hat man viel gefangen, wenn es nicht so gut ging, hat man wenig gefangen und im Extremfall gar nichts. Und am Morgen hat man die Netze ausgebessert oder vielleicht auch wie hier, vielleicht in Ufernähe noch einmal so die Netze von Hand ausgeworfen. Und irgendwann muss ein Fischer auch schlafen, wahrscheinlich eher so in der heißen Zeit des Tages und am Abend das Gleiche wieder von vorne. Das war das Leben eines Fischers. Von 6 Tage die Woche und 4 Wochen Ferien, das kannte man damals auch noch nicht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, folge mir nach, lass die Netze liegen, folgt mir nach. Das Gleiche bei Jakobus und Johannes. Er nimmt sie komplett heraus und ruft sie zu sich. Das ist eine Berufung. Christen gebrauchen diesen Begriff manchmal unterschiedlich. Hier und da hört man, dass Christen sagen, Gott hat mich berufen in den vollzeitlichen Dienst, Gott hat mich zum Pastor oder zur Missionarin berufen. Ein Ausleger sagt, eigentlich gibt es nur eine einzige Berufung. Nur eine einzige Berufung, das ist die, zu Jesus zu kommen und bei ihm zu bleiben. Das andere, eine theologische Ausbildung absolvieren, Pastor oder Missionarin zu werden, das sind Aufträge. Die können je nachdem auch zeitlich begrenzt sein. Das sind keine Berufungen, das sind Aufträge im biblischen Sinne. Und diese Auffassung, die leuchtet mir eigentlich ein. Es gibt nur eine Berufung, zu Jesus zu kommen und bei ihm zu bleiben. Ich habe gesagt, die Menschen damals wurden herausgerissen aus dem Trott ihres Lebens und das ist ja bei den allermeisten bei uns auch so. Spätestens wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, dann kommt man so in eine Mühle hinein, in einen Trott. Das Kind weiß, um diese Uhrzeit muss ich im Kindergarten sein und dann muss man irgendwann rechtzeitig vorher aufstehen, frühstücken und je nachdem, wie weit der Weg ist zum Kindergarten und Elterntaxis haben momentan nicht so einen guten Ruf. Also heißt es, wenn es zumutbar ist, geht zu Fuß. Und so kommt ein Trott in das Leben dieses Kindes hinein und es geht weiter, wenn es in die Schule geht und wenn man berufstätig ist, ist das auch so. Und wenn das Kind so einen gewohnten Trott hat, dann hat auch die Hausfrau einen gewohnten Trott. Dann weiß sie, dann muss ich das Kind wecken, muss das Frühstück parat machen, dann muss ich es losschicken und irgendwann kommt es wieder zurück. Das Leben hat so seinen gewohnten Trott. Und auch die Pensionierten, wenn ihnen eigentlich niemand mehr sagt, dann musst du aufstehen und dann musst du essen und dann musst du gehen. Ich glaube, die allermeisten haben auch ihren gewohnten Trott. Und wenn Jesus kommt, dann nimmt der Menschen aus ihrem gewohnten Trott heraus. Vielleicht nicht gerade so massiv wie bei Jakobus und Johannes, bei Petrus und Andreas. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann musst du damit rechnen, dass Jesus deinen gewohnten Trott immer so ein bisschen durcheinander bringt. Und ich möchte euch ermutigen, ihm das zu gestatten. Denn wenn du bei ihm bleiben willst, dann solltest du ihm das zugestehen und ihm die Genehmigung dafür geben, dass er deinen gewohnten Trott etwas durcheinander bringt. Denn durch Jesus ist das Reich Gottes auf diese Welt gekommen. Und es will durch die Jünger Jesu auf dieser Erde Gestalt gewinnen. Es gibt nur eine Berufung, zu Jesus zu kommen, bei ihm zu bleiben und ihm im Alltag nachzufolgen. Auch in dem sogenannten gewohnten Trott und auch in den Stürmen des Lebens. Komme, was da wolle, lass dich nie von Jesus trennen. Lass das oberste Ziel deines Lebens zu sein, nahe bei ihm zu sein und zu bleiben. Wir haben vorhin das Bild gesehen, das Schiff, auf dem wir waren, das war normalerweise eigenständig unterwegs und jetzt war der Sturm zu stark und dann brauchte man einen Supporter. Dann wurde das Tau rübergezogen, es wurde festgemacht. Der Schlepper hat das Schiff wieder ausgerichtet und irgendwann hat man das Tau wieder gelöst und er ist wieder weggefahren. Ich habe gesagt, der Schlepper ist wie so ein Bild für Jesus. Aber die Idee ist nicht, dass man das Tau festmacht und wenn der Sturm vorbei ist und die Krise oder die kritische Situation ist beendet, dann löst man es wieder und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. In dieser Hinsicht geht es mehr darum, dieses Tau bei sich festzumachen und nie wieder zu lösen, sondern bei Jesus zu bleiben und von ihm die Richtung des Lebens bestimmen zu lassen. Auch wenn es äußerlich ein gewohnter Trott ist, aber die innere Ausrichtung, die Ausrichtung auf ihn, die Ausrichtung auf Menschen. Und dazu hat er uns auch seinen Heiligen Geist gegeben. Geist heißt, wenn man das griechische Wort Pneuma nimmt oder das hebräische Ruach, die Grundbedeutung ist Hauch, Wind, Geist. Und der Geist Gottes fährt nicht immer so krass ein wie mit einem starken Wind, sondern je nachdem ist es ein Hauch. Hier bildlich dargestellt wie eine Taube. Das ist etwas sehr Zartes. und die Stimme des Geistes Gottes zu vernehmen, da muss man die Ohren spitzen. Das muss man wollen, denn er schreit nicht. Gott schreit nicht. Er redet und freut sich, wenn die Menschen hören. Wir müssen sensibel werden für die Stimme des Geistes Gottes, wo er hineinreden will in den gewohnten Trott unseres Alltags, wo er bei uns und durch uns etwas verändern möchte. Und eine Voraussetzung ist, wirklich nahe bei Jesus zu bleiben, das Leben nicht zu verstehen wie ein Programm, den Gottesdienst nicht zu verstehen wie ein Programm, der abgespult wird. Jetzt haben wir um 9:45, ja, ich habe noch eine Weile, aber ihr wisst ungefähr, wann Schluss ist. Oder die stille Zeit. Jetzt habe ich 10 Minuten, 15 Minuten, habe ich jetzt Zeit, jetzt spule ich hier ein Programm ab. Das so zu verstehen wäre ein riesiges Missverständnis. Sondern ein Gottesdienst, die stille Zeit oder die Zeit in der Kleingruppe, im Hauskreis, das ist doch die Gelegenheit, wo ich sagen kann, Herr Jesus, jetzt möchte ich offen sein für dich. Was möchtest du mir jetzt sagen? Ich möchte die Stimmen, die sonst auf mich eindringen, versuchen auszublenden. Jetzt möchte ich hören, was hast du mir zu sagen, durch dein Wort, durch die Predigt, durch das, was andere in der Kleingruppe sagen. Was möchtest du mir sagen? Wo möchtest du meinen Horizont öffnen? Wo möchtest du etwas in Frage stellen, wo ich bis jetzt so fest überzeugt war? Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist auf diese Erde gekommen, dann kommt etwas völlig Neues und dann erwartet er von den Menschen, dass sie bereit sind, sich darauf einzulassen und zu sagen, jetzt kommt etwas Neues, jetzt müssen wir umdenken. Wenn mir einer sagen würde, hey, jetzt habe ich so lange so viele Bücher gelesen über das Königreich Gottes und so viele Wortstudien gemacht, ich weiß genau, was das Königreich Gottes ist, dann würde ich ihn aus Höflichkeit ausreden lassen. Aber ich würde sagen, wenn du sagst, du weißt haargenau, was das Reich Gottes ist, dann erwarte ich nicht viel Neues von dir. Denn es, bei allem, was wir erkennen können aus der Bibel und aus Büchern, es bleibt immer etwas Geheimnisvolles. Königreich Gottes ist da, wo Gott als König regiert. Und da, wo Gott am Werk ist, bleibt immer etwas Geheimnisvolles. Aber so viel ist klar. Königreich Gottes heißt, die Menschen werden zu Gott gerufen, um in enger Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, ihr Leben zu verbringen. In enger Gemeinschaft. Sie sollen das Tau, was Gott ihnen entgegenwirft, an ihrem Lebensschiff festmachen und es nie wieder lösen. Weder in diesem Leben noch nach diesem Leben. Gott will, dass wir bei ihm sind bis in alle Ewigkeit. Der lebendige Gott will das. Der lebendige Gott will das. Stellt euch vor, was das für eine Beleidigung ist, wenn wir sagen, nö. Also so extrem nicht. Der lebendige Gott lädt Menschen ein in seine enge Gemeinschaft. So war es von Anfang an gedacht. Der Daniel hat aus der Schöpfungsgeschichte etwas erwähnt. Gott hat dem Menschen das Leben geschenkt und die Idee war, dass der Mensch mit Gott zusammen sein Leben gestaltet, in enger Gemeinschaft. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Denn dadurch, dass die Menschen sich von Gott abgewendet hatten, war die Beziehung zu Gott gestört oder zerstört. Und dass Jesus diese Einladung aussprechen konnte und dass Jesus sagen konnte, der Weg zu Gott ist offen, die Tür ist offen, das hatte einen hohen Preis. Hier lesen wir davon, dass der Vater im Himmel zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und bei der Kreuzigung, als Jesus am Kreuz hing, lesen wir davon, dass Jesus hinausschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater hat seinen Sohn in der schlimmsten Stunde seines Lebens allein gelassen. Alle, die von euch, die Kinder haben, die wissen, sowas macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Man lässt sein Kind in der schwersten Stunde seines Lebens nicht alleine. Wenn ein Kind weinend von der Schule nach Hause kommt, weil der Lehrer es dumm hingestellt hat, weil es von anderen gemobbt wurde, weil es gestürzt ist und sich wehgetan hat, dann lässt doch eine normale Mutter, ein normaler Vater für den Moment alles stehen und liegen und sagen, was ist los? was ist passiert? Und man versucht, das Kind zu trösten. Das ist, wie soll man sagen, das ist mein Fleisch und Blut. Mein Kind leidet, mein Kind weint und hat Schmerzen. Man lässt doch sein Kind nicht in der schlimmsten Stunde seines Lebens alleine. Das macht man einfach nicht, wenn man es gern hat. Aber das hat der Vater im Himmel getan. Nicht aus Gleichgültigkeit, aber damit der Sohn die Strafe der Gottesferne erleiden muss. Für uns, an unserer Stelle. Und in dieser Situation wird deutlich, wie brutal und wie schmerzhaft und wie furchtbar der Moment der Gottesferne ist oder immer von Gott getrennt zu sein. Und das will Gott nicht. Das will er nicht. Und darum hat er die Strafe seinem Sohn aufgebürdet, damit der Weg frei ist für eine ganz enge Gemeinschaft. Das gilt für alle hier in diesem Raum, das gilt für alle Menschen in Uster, in Wetzikon und in allen umliegenden Orten, für alle Menschen auf dieser Erde. Das muss jeder Mensch erfahren. Gott möchte sein Leben mit dir teilen. Du sollst dein Leben mit ihm teilen. Und was das bedeutet, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das sagt der lebendige Gott. Du sollst zu Jesus kommen und du sollst bei ihm bleiben. Wenn das Leben im gewohnten Trott verläuft, jeden Tag schön, wunderbar, aber auch in den Stürmen deines Lebens. Mein Bruder war während seiner Militärzeit bei der Bundesmarine. Eigentlich war er war auf einem Zerstörer und seine primäre Verantwortung war, er war zuständig für ein Geschütz. Da wurde selten geschossen, oft ging es einfach darum, das Geschütz instand zu halten. Stahl und Salzwasser, das verträgt sich nicht sehr gut, da musste immer wieder entrostet werden. Und zwischendurch hieß es Matrose Bösser auf die Brücke. Dann musste er hoch auf die Kommandobrücke und dann hieß es, hier ist das Steuer, jetzt steuerst du das Schiff. Der Navigationsoffizier sagte, da ist der Kompass, dieser Kurs wird eingeschlagen und den hältst du. Und mein Bruder sagt, bei ruhiger See ist das ein Kinderspiel. Da schlägt man einmal den Kurs ein und dann pflügt das Schiff durch das Wasser, da hat man eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber bei Seegang, bei Wind, wenn die Wellen kommen hoch und runter, da ist man laufend am Korrigieren, weil der Kompass tanzt und weil das Schiff von den Wellen hin und her geworfen wird. Und dann, wenn es stürmisch wird in unserem Leben, ja, dann ist es schwieriger, Kurs zu halten. Man wird hin und her geworfen von Gefühlen, von Ereignissen, von Sorgen und Ängsten, von Konflikten, allen möglichen Dingen. Und dann den Kurs zu halten und sich dann zu sagen, Jesus, ich möchte bei dir bleiben. Komme, was der wolle, ich möchte bei dir bleiben. Durch den gewohnten Trott des Alltags will ich mit dir gehen. Durch die Stürme meines Lebens möchte ich mit dir gehen. Ich halte mich fest an dir, halt du mich auch fest. Gesellschaftlich gesehen wird man wahrscheinlich sagen müssen, seit geraumer Zeit bläst den Christen im Land zunehmend auch ein Wind entgegen. Und viele Christen empfinden das auch, dass der Gegenwind je nachdem stärker wird. Ich möchte aber nicht im Detail darauf eingehen. Es sind verschiedene Sachen, Klimadiskussion, Corona-Diskussion, Ukraine-Krieg, Gender-Diskussion. Viele Christen empfinden den Gegenwind stärker. Und jetzt wechsle ich das Bild vom Motorschiff zum Segelschiff. Kann man auch gegen den Wind segeln? Und die allermeisten von euch wissen ja, das geht. Man kann einfach nicht gerade gegen den Wind segeln, man muss zickzack fahren. Man muss das Ruder und das Segel so stellen, dass der Wind das Schiff, auch wenn es von vorne kommt, auf die Seite getrieben wird. Dann gibt es irgendwo ein Wendemanöver, dann muss man das Ruder und das Segel drehen und dann geht es in die andere Richtung. Es dauert viel länger, aber das geht. Ein Cousin von mir war auf einem Segelschulschiff der Bundesmarine, ein Dreimaster mit 20 Segeln. Und er sagte, sie haben teilgenommen an einer internationalen Regatta. Segelschiffe aus verschiedenen Nationen waren unterwegs in friedlicher Absicht. Das Ziel der Regatta war Danzig an der Ostküste. Und er sagt, auf den letzten Seemeilen, sie kamen von Norden Richtung Danzig, auf den letzten Seemeilen blies ihnen der Wind frontal entgegen. Und sie mussten dieses Manöver machen, schräg zur Seite fahren, ein Wendemanöver, alle Segel drehen, das Ruder drehen, und ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor, das muss man können, und dann in die andere Richtung und wieder und wieder und wieder. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist möglich, gegen den Wind zu segeln. Aber erstens, es ist mühsam, und zweitens, man muss es können. Es ist kein Kinderspiel. Aber es ist möglich, gegen den Wind zu segeln, auch gegen den gesellschaftlichen Wind zu segeln. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, merken wir, der Gegenwind, der fängt eigentlich schon auf Seite 3 der Bibel an. Da, wo die Menschen sich von Gott abwenden, da fängt der Gegenwind schon an. Ich sage es einmal ganz salopp, eigentlich haben wir keinen großen Grund zu jammern über den Gegenwind. Es hat immer Gegenwind gegeben. Ihr könnt in die ganze Geschichte Israels, in die Geschichte der Kirche hineinschauen, es gab immer Gegenwind. Wir haben nicht so viel Grund darüber zu jammern. Und vielleicht ist die stärkste Auseinandersetzung mit dem Gegenwind, findet die im eigenen Herzen statt. Nämlich, dass egal was passiert, ich mich nicht von Jesus trennen lasse. Und dass egal was passiert, dass ich nicht aufhöre, die Menschen zu lieben. Auch wenn sie ganz andere Überzeugungen haben und auch wenn sie blöde Sprüche über mich machen und über die Christen und wenn sie politisch-gesellschaftlich in eine ganz andere Richtung wollen. Hör nie auf, die Menschen zu lieben. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, aber hör nie auf, die Menschen zu lieben. Achte darauf, was hast du für Gedanken und Gefühle gegenüber diesen Menschen. Ich habe gesagt, in Jesus ist das Reich Gottes auf diese Erde gekommen. Nicht im Sinne, dass man sagen könnte, hier kann man einen Raum abgrenzen und eine Grenze ziehen und da ist Reich Gottes und da ist Reich der Welt. Nein, mitten hinein in diese Welt ist das Reich Gottes durch Jesus gekommen. Und es ist primär gekommen in die Herzen derer, die Jesus nachfolgen. Wenn ein Mensch zu Jesus sagt, du bist mein Herr, du bist mein König, dann ist dort bis zu einem gewissen Grad in deinem und in meinem Herzen Königreich Gottes. Und wenn ich sage, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ist Gegenwind, dann soll durch dich und durch mich ein neuer Wind in diese Welt hineinkommen. Zu den Menschen in meiner Umgebung. Dass Menschen an dir und an mir spüren, da ist eine andere Dynamik. Hier bläst, offensichtlich bläst in deinem Leben ein anderer Wind als in meinem Leben. Wir leben in spannenden Zeiten. Und man weiß das aus Untersuchungen, vielen Menschen setzt das zu, insbesondere jungen Menschen. Es gibt eine Untersuchung aus der Schweiz, wo man gesehen hat, speziell die 15- bis 24-Jährigen sind psychisch viel stärker betroffen von den Unsicherheiten und in der Gesellschaft. Und man merkt an verschiedenen Stellen wirklich eine Unruhe in der Gesellschaft, in anderen Ländern noch mehr als in der Schweiz. Oder kürzlich habe ich gelesen, es gibt eine Generation GUCK, G-U-C-K, die Generation Ukraine-Krieg, Corona, Klimadiskussion. Speziell junge Menschen, 15- bis 19-Jährige, die verunsichert sind durch diese Bedrohungen, die es in unserer Welt gibt. Und je mehr du in Jesus verwurzelt bist und bei ihm bist, ja, das sind Verunsicherungen, das sind Bedrohungen, aber wenn ich weiß, Jesus ist bei mir, mein Leben ist in seiner Hand. Und je weniger du mit dir selbst beschäftigt bist, mit deinen Gedanken, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten und deinen Problemen, umso mehr bist du frei, die Dynamik des Reiches Gottes durch dich hindurch zu anderen Menschen zu bringen. Durch das, was du sagst, durch das, was du tust, durch das, was du ausstrahlst. Das ist die Idee Jesu. Er ruft Menschen zu sich, Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus und viele andere, Männer und Frauen. Er ruft Menschen zu sich, bei ihm zu sein, bei ihm zu bleiben. Egal, ob das Leben im gewohnten Trott abläuft oder ob es manchmal stürmisch ist, bei ihm zu bleiben. Durch ihn verändert zu werden. Dass durch dich und durch mich hindurch etwas von der Dynamik des Reiches Gottes in diese Welt hineingeht. Und was ihr auch machen könnt und was ihr machen solltet, in einer Woche ist Betttag, betet auch dafür, dass der Wind in der Gesellschaft dreht. Nicht nur nächsten Sonntag, dafür müsst ihr jeden Tag beten. Betet dafür, dass der Wind in der Gesellschaft dreht. Und wenn demnächst Wahlen anstehen, betet dafür, dass die richtigen Männer und Frauen gewählt werden. Und wenn ihr wahlberechtigt seid, dann müsst ihr selber an die Urne gehen. Es ist eigentlich nicht zulässig zu jammern über die Politik, wenn man selbst nicht wählen geht. Und betet insbesondere für Christen, die sich zur Verfügung stellen und die sich hier je nachdem auch in den Gegenwind hineinstellen und die sich die einiges einstecken müssen. Betet dafür. Bleib du bei Jesus. Lass dich nicht mitreißen vom Gegenwind da draußen oder da drinnen. Und betet dafür, dass der Wind in der Gesellschaft dreht, dass Europa nicht im Chaos versinkt. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, darüber nachzudenken, was willst du von dem, was du jetzt gehört hast, mitnehmen, worüber willst du weiter nachdenken. Vielleicht legt dir Gott etwas besonders aufs Herz. Sind wir einen Moment still. Herr Jesus Christus, es ist berührend und beschämend und unbegreiflich, dass du Mensch geworden bist und dass du mit einer schier unendlichen Geduld die Menschen zu dir gerufen hast, dass du die Menschen ertragen hast, in ihrer mangelhaften Erkenntnis, in ihrem Eigenwillen, in ihren Schwächen, mit ihrer ganzen Schuld. Und das nicht nur damals, sondern seit 2000 Jahren. Und ich danke dir für deine Geduld, die du mit mir hast, mit uns allen hier, mit deiner Kirche, mit deiner Gemeinde weltweit. Du hättest allen Grund, aufzugeben und dich von uns loszusagen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen guten Geist uns erkennen lässt, was du uns dort anbietest, zu dir zu kommen, bei dir zu sein, durch die Gemeinschaft mit dir innerlich verändert zu werden, in der Tiefe unseres Herzens. Ich bitte dich, dass wir das erleben können, egal wie jung oder alt wir sind, egal wie lange wir schon mit dir unterwegs sind. Tu du in uns und durch uns dein Werk, auch durch die Gemeinde hier. Zeig du Wege in die Zukunft. Hilf, dass wir in einer spannenden Zeit etwas von der Dynamik deines Königreiches durch unsere eigene Person, durch unser eigenes Leben hineinbringen können in diese Welt, zu deiner Ehre und zum Heil und zur Befreiung von vielen Menschen. Amen.